In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns jetzt kurz vor Ostern nochmal anschauen, wie das Schuljahr gelaufen ist und wenn dringliche Verbesserungen anstehen, die ganz große Frage besprechen, wie kann ich das Beste zwischen Ostern und Pfingsten noch herausholen, um die Klasse zu bestehen, die 5 zu vermeiden oder überhaupt meine Noten zu verbessern. Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Das Schuljahr rast dahin. In Baden-Württemberg und Bayern und noch ein paar anderen Bundesländern haben wir bereits Osternferien und dann haben wir noch bis Pfingsten Zeit, um die Noten klar zu machen, die Versetzung klar zu machen, die Klassenziele zu erreichen oder uns ganz entspannt zurückzulehnen, wenn alles gut läuft. Jetzt gilt es also nochmal ein Check-up zu machen und sich einen Überblick zu verschaffen. Schreibt mal alles auf, wer steht wo, in welchen Fächern, mit welcher Note da, welche mündlichen Noten gab's, welche schriftlichen, welche Referate, welche Kurzarbeiten, Ausfragen, Tests. Einfach mal, wenn es nicht so ganz klar ist, ob alles so läuft wie geplant, einfach mal einen Überblick verschaffen und dann nochmal hinschauen, was ist denn jetzt möglich und was muss noch möglich werden. Habe ich 4 Fünfer im Zeugnis, wird es ganz schön knapp und ich sollte mich vielleicht mal um ein Lerncoaching kümmern oder auch mit Papa oder Mama ein bisschen mehr tun, um das Ganze aufzufangen. Denn 4 Fünfen, das ist ganz klar, da muss man noch ganz schön einen Endspurt hinlegen. Ich nenne das ja ganz gern auch das Pfingstwunder, weil gerade zwischen Ostern und Pfingsten viele Kinder merken, oh mein Gott, es wird knapp. Mit 4 Fünfen würde ich jetzt das zwar nicht mehr als knapp bezeichnen, aber manche haben ja nur noch 1 5 oder stehen in 2 oder 3 Fächern auf 4,3 oder 4,4 und da lohnt sich ein Endspurt natürlich und wir sind immer wieder erstaunt, wie viele Kinder diesen Endspurt dann auch noch wirklich, wirklich schaffen und die Versetzung gerade so in letzter Sekunde retten können. Dafür, wie gesagt, ist es aber wichtig, sich zuerst mal einen Überblick zu verschaffen und dann auch ein bisschen zu rechnen. Wo kann ich von der 5 auf die 4 kommen? Wo kann ich vielleicht von der 4 auch auf eine 3 kommen, um eine 5 auszugleichen? Rechnet es euch mal ganz im Detail aus. Und dann sehen auch die Kinder, wo müssen sie jetzt wirklich Gas geben und wo nicht. Mein Tipp sowieso wie immer, die Kinder rechnen lassen. Setzt euch mit ihnen an einen Tisch und tragt das alles zusammen, aber die Kinder sollen rechnen. Wenn es ganz schlecht aussieht oder in den Fächern, wo es ganz schlecht aussieht, hingehen. Die Kinder sollen zu den Lehrern gehen und sagen, ich stehe jetzt zwar auf 5,2, aber ich möchte mal wissen, gibt es irgendeine Chance für mich, dass ich noch eine 4 kriegen könnte? Besser sieht es natürlich aus, wenn man sagen kann, ich stehe auf 4,7 und hätte gern noch einen 4er. Was kann ich denn tun? Warum ist es wichtig, hinzugehen und nicht für sich alleine zu überlegen? Wir wollen, dass die Leistungen von den Lehrern auch gesehen werden und da ist es immer gut, wenn die wissen, okay, wir rüsten uns zum Endspurt und dann haben sie uns vielleicht auch ein bisschen besser im Auge und merken das, wenn plötzlich die Hand mehr nach oben geht, wenn die Leistungen besser werden im Mündlichen, wenn der Eifer plötzlich zurückkehrt, denn viele Lehrer schreiben die Kinder, die sich überhaupt nie melden, ja dann auch so ein bisschen ab und gucken gar nicht mehr so richtig hin und merken das dann gar nicht, dass das Kind aufgewacht ist, dass es seine Meinung geändert hat und jetzt doch beschlossen hat, am Unterricht aktiv teilzunehmen. Zu fragen, was kann ich tun, hat auch den Vorteil, dass man natürlich nochmal auf neue Ideen kommt. Vielleicht sagt der Lehrer, man darf eine Hausaufgabe mal präsentieren, man kann ein Referat halten, eine Recherche machen, was auch immer. Der Kreativität sind ja da keine Grenzen gesetzt. Und letztendlich, die Kinder haben über das Jahr keine Eigenmotivation gezeigt. Wenn die jetzt hingehen und sagen, ich möchte es gerne schaffen, ist es die allerbeste Voraussetzung, um das Ruder wirklich nochmal umzureißen. Und sie merken halt auch, wer hat es in der Hand, wer ist zuständig, who's driving the bus, wie ich in meinem Buch geschrieben habe. Ja, sie sind's, die Kinder. Wir Eltern sind auf gar keinen Fall verantwortlich, vor allem nicht dann, wenn wir uns das ganze Schuljahr schon aufgeregt haben, versucht haben, sie zu motivieren, vielleicht sogar versucht haben, sie anzutreiben und es nicht gefruchtet hat. Dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn sie das jetzt gemerkt haben und eine Änderung möchten, dass sie das dann auch selber durchziehen und mal sich selber Mühe geben, sich selber anstrengen und selber schauen, was überhaupt noch möglich ist. Ein ganz, ganz wichtiger Lerneffekt. Und dann kommt es natürlich im Endspurt auch auf wirklich jede einzelne Klassenarbeit an. Unangekündigte Tests, mündliche Noten, alles wird dann super wichtig. Zuerst zu den unangekündigten Tests und den mündlichen Noten. Dafür ist es in allererster Linie wichtig, die Hausaufgaben zu machen und sich dabei Mühe zu geben. Denn wer Hausaufgaben macht und die einigermaßen richtig macht, kann natürlich auch Fragen beantworten und schiebt nicht diesen berühmten Berg vor sich her und weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Erstaunlicherweise stelle ich immer wieder fest, dass Kinder in Fächern sich ganz deutlich verbessern wollen. Und wenn ich dann frage, was gerade im Unterricht dran ist, dann wissen sie es gar nicht. Ein todsicheres Zeichen dafür, dass es nicht funktionieren wird. Ja? Also es ist schon wichtig, in den Fächern, wo man von einer 5 auf eine 4 will, aufzupassen, Hausaufgaben zu machen und sich mindestens dreimal in jedem Unterricht zu melden. Das ist mal die erste Voraussetzung dafür, um Noten nachhaltig zu verändern. Das andere Thema ist natürlich die Vorbereitung der Klassenarbeiten. Und da fangen Kinder wie Erwachsene in aller Regel an, viel zu spät sich vorzubereiten. Und dann kommt natürlich Panik auch. Auch dafür hilft es, Hausaufgaben regelmäßig zu machen und zu schauen, dass die einigermaßen richtig sind. Denn dann ist für die Klassenarbeit gar nicht mehr so viel zu tun. Trotzdem ist ganz, ganz wichtig, die Vorbereitung ist die halbe Miete, egal ob jemand Prüfungsstress hat oder nicht. Denn eins ist auch klar, wenn ich Prüfungsstress habe, weil ich nichts gelernt habe, kann ich gegen diesen Prüfungsstress auch so überhaupt nichts unternehmen, weil er total berechtigt ist. Also lasst uns mal die gute Vorbereitung von Klassenarbeiten anschauen. Erster Punkt, die Vorbereitung. Nur wer inhaltlich wirklich gut vorbereitet ist, kann auch lässig in eine Prüfung gehen, das haben wir schon gesagt. Wie gesagt, Prüfungsangst ist total gerechtfertigt, wenn ich nichts gelernt habe. Was kann man also tun, sich besser vorzubereiten? Wer wirklich auf Messerspitze steht und ganz viel zu tun hat, da kann ich nur raten, sich dabei auch Hilfe zu holen. Denn es hat ja einen guten Grund, warum die Noten so sind, wie sie jetzt sind. Weil es das Kind, weil es die Familie im Moment einfach nicht anders auf die Reihe gibt. Und dafür gibt es ganz viele, ganz vernünftige Gründe. Wir streiten, ich weiß nicht, wie Lernen geht, ich weiß nicht, wie richtig Vokabeln vorbereiten geht. Und bei all diesen Dingen kann ein Lerncoaching super unterstützen. Auch wenn Blockaden da sind, wenn Glaubenssätze da sind, ich kann Mathe nicht oder die Lehrerin mag nicht, hilft es mit einem professionellen Coach, da drauf zu gucken. Dann natürlich zur Prüfung selbst. Sind die Kinder gut vorbereitet, ist es wichtig, dass eventuelle Blockaden oder Prüfungsängste dem Erfolg auch nicht im Weg stehen. Denn, das Zitat von Henry Ford gilt, egal ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, es wird genauso kommen. Wichtige Voraussetzung deswegen für jede Prüfung neben dem Lernstoff, dass ich daran glaube, dass ich sie schaffen kann. Denn ohne den Glauben an sich selbst ist keine Prüfung erfolgreich. Dafür gilt es dann, die Ressourcen zu stärken, die Potenziale zu kennen, Glaubenssätze in Powersätze umzuwandeln und so der Angst und dem Stress auf den Grund zu gehen. Das ist individuell für jedes Kind ganz unterschiedlich, was da zu tun ist. Und das kann man auch wirklich nur in Einzelarbeit machen, wenn das dann so spitz auf Knopf steht und die Versetzung gefährdet ist. Wer also die Prüfung wirklich gut vorbereitet, die Glaubenssätze entkräftet, der minimiert den Stress und erhöht ein Gefühl von Sicherheit, das dich locker und entspannt durch jede Prüfung gehen lässt. 7 Schritte braucht es, um erfolgreich durch jede Prüfung zu kommen. Und die wollen wir jetzt nochmal gemeinsam durchgehen. Zuerst ist es natürlich total wichtig, sich einen genauen Überblick über den Stoff zu verschaffen. Am allerbesten machen sich die Kinder eine To-Do-Liste mit 3 Spalten. In die erste Spalte tragen wir ein, was es alles machen muss, was es machen soll und was es machen möchte. Drei Spalten, sodass wir von den ganz wichtigen zu den Nice-to-have-Dingen kommen. Darunter stehen natürlich dann die Themen mit genauer Angabe der Seiten, die in den Büchern zu lesen sind, oder die passenden Übungen, die im Heft stehen und die dafür gut passen. Der zweite Schritt ist dann die Zeitplanung. Wie viel Zeit habe ich noch? Es ist total wichtig, die Tage, die zur Verfügung stehen, ganz genau zu zählen und zu überlegen, wie lange das Kind für den Stoff braucht. Wenn ich nämlich dann noch den Geburtstag der Oma und zwei Zahnarzttermine in dieser Woche habe, dann wird's echt knapp. Man sollte sich pro Woche auch einen Puffertag einplanen, an dem nicht gelernt wird. Daraus ergibt sich dann, wie viel pro Tag geschafft werden muss. Schafft man an einem Tag das Pensum nicht, kann man das dann am Puffertag nachholen. Nur so geht's und nicht umgekehrt. Es wäre wirklich fatal, wenn das Kind beschließt, die einfach mal jeden Tag eine Stunde zu arbeiten und dann nach drei Tagen feststellt, dass das überhaupt nicht funktioniert und übermorgen ist die Klassenarbeit und so kommen wir überhaupt nicht hin, denn dann bricht wirklich Panik aus. Ja? Das sollten wir tunlichst vermeiden. Dritter Punkt der Vorbereitung, den Lernstoff abwechslungsreich strukturieren. Wenn die Kinder Dinge auswendig lernen müssen, überlegen sie sich am besten, ob sie schriftliche Zusammenfassungen anfertigen oder eine Audiodatei aufnehmen. Das kommt ein bisschen auf den Lerntyp an, den man wiederum testen kann. Was besser funktioniert, hängt vom Lernstil und von den Gewohnheiten ab. Muss man zusätzlich Aufgaben in Mathe oder den Sprachen machen, dann planen wir täglich eine Einheit Stoffaufbereitung und eine Einheit Übungsaufgaben ein. Mathe kann man nicht lernen, indem man Dinge auswendig lernt, da muss man üben. Sprachen kann man nicht lernen, indem man Dinge auswendig lernt, da müssen wir auch Grammatik üben und Übersetzungen machen, je nachdem, um welche Sprache es eben geht. Beim Auswendiglernen wiederum, da können die Techniken aus dem Gedächtnistraining und Bewegung mit eingebaut werden, um so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Allerdings ist der allerwichtigste Punkt wirklich der persönliche Lerntyp, der persönliche Lernstil, den dafür es sich wirklich lohnt, kennen oder herausfinden zu lassen. Vierter Punkt bei der Prüfungsvorbereitung, die Lernumgebung. Es ist ebenfalls wichtig, sich einen Platz zu schaffen, an dem die Kinder sich gerne hinsetzen oder auch legen, wenn sie Kinästheten sind. Was zu trinken, vielleicht kleine Snacks, die dem Gehirn Energie liefern, wie Nüsse, Obst oder Trockenfrüchte. Bitte keine Süßigkeiten, Zucker ist Gift fürs Gehirn. Das Gehirn braucht beim Lernen super viel Energie und Zucker ist da zwar schnell verfügbar, aber auch sofort wieder weg. Ausreichend trinken, super wichtig, ebenfalls beim Lernen. Und lüften, Sauerstoff ins Zimmer lassen. Das Gehirn braucht nicht nur viel Energie, sondern ebenfalls auch Sauerstoff beim Lernen. Fünfter Punkt, der super wichtig ist, Pausen einplanen. Die Kinder sollten unbedingt ausreichend Lernpausen haben. Kein Mensch kann 3 Stunden am Stück lernen, egal wie dringend, egal wie wichtig es ist. Denn in den Lernpausen wird der Stoff vom Gehirn verarbeitet und geht dann ins nächste Gedächtnisebene, also vom Kurzzeit ins Mittlere oder ins Langzeitgedächtnis. Ideale Rhythmen sind so für Kinder ab der 6., 7. Klasse 30 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten Pause machen, nochmal 30 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause machen und die dritten 30 Minuten arbeiten. Danach braucht es dann wirklich eine längere Pause, am besten mit Sport und an der frischen Luft. Warum am Anfang nur kurze Pausen? Damit wir die Konzentration gut aufrechterhalten können. Sonst flaut die so schnell wieder ab und wir müssen uns fast jedes Mal wieder aufs Neue motivieren. Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Auto, das sich warm läuft. Genauso läuft sich die Konzentration warm. Und wenn wir dann kurz anhalten, beim Bäcker eine Brezel holen, dann ist das Auto noch warm, wenn wir zurückkommen. Wenn wir aber eine Stunde Kaffee trinken und Kuchen essen, dann müsste sich der Motor wieder von neuem warm laufen. Trotzdem, nach 3x30 Minuten brauchen wir unbedingt die lange Pause und zwar egal ob Kinder oder Erwachsene. Man kann natürlich auch durchs Zimmer tanzen, um Energie mal aufzuladen in den 5 oder 10 Minuten Pause. Was trinken ist wichtig, vielleicht auch eine Kleinigkeit essen, je nachdem, was den Kindern so taugt. Dann kann es nochmal nach der langen Pause mit dem gleichen Muster weitergehen, je nachdem, wie viel halt zu tun ist und wie groß die Not ist, ne? Das gilt für Prüfungen genauso wie für Klassenarbeiten und Hausaufgabenphasen, wo wirklich viel, viel zu tun ist. Wichtig ist auch zu verstehen, die längste Lernpause ist unsere Schlafpause. Deswegen direkt vor dem Schlafengehen nochmal Dinge wiederholen, die wichtig sind oder die man sich nicht so gut merken kann, ist eine wirklich, wirklich gute Idee, denn dann kann das Gehirn die ganze Nacht damit arbeiten. 6. Punkt der optimalen Prüfungsvorbereitung: Ablenkungen ausschalten. Was könnte denn verhindern, dass sich die Kinder 30 Minuten gut auf den Lernstoff konzentrieren können? Genau das muss weg. Logisch, oder? Platz Nummer 1 auf der Rangliste hat natürlich das Handy. Auch wenn wir das nicht gerne hören und wenn das echt ein schweres Unterfangen ist. Am besten so weit wie möglich weg vom Lernplatz, wie es irgendwie geht, so dass es in den 30 Minuten des konzentrierten Lernens nicht ständig ein WhatsApp-Bling-Bling gibt und Nachrichten, weil das kennen wir, egal ob groß oder klein, da schielen wir dann drauf und schon ist die Konzentration dahin. Dann müssen wir auch noch antworten und dann bleibt von 30 Minuten Lernen effizient nicht mehr viel übrig. In den Pausen dürfen die Kinder dann selbstverständlich die Nachrichten checken, sodass sie die Welt noch mal kurz retten können. Der letzte Punkt auf der Liste der optimalen Prüfungsvorbereiten ist so ein mentaler Probelauf und das kennt ihr vielleicht von den Sportlern. Ich weiß es, weil ich ganz gerne Skifahren gucke, dass die häufig oben am Start stehen, die Augen zumachen und dann den Körper so richtig bewegen, als ob sie durch die Tore schon mal durchfallen, ja? Fahren. Die natürlich fallen machen wir beim mentalen Probelauf nicht, aber sie fahren durch, wiegen sich so von links nach rechts und gucken, wie sie die Kurven nehmen. Und wir gucken ganz genauso, wie nehmen wir denn die Lernkurven so real wie möglich, ne? Wenn die Emotionen wirklich beteiligt sind und wir uns genau überlegen, wie wir diese gute Note jetzt in der Klassenarbeit wirklich schreiben, also die Lehrerin kommt rein, ich fange an, das läuft alles gut, richtig, sich in jede Kurve der Klassenarbeit reinlegen und spüren, dass alles gut läuft, dann hat das Gehirn das Gefühl, wir haben diese Klassenarbeit schon mal und geschrieben und wir haben diese Note schon mal geschafft und hält es natürlich für wahrscheinlicher, wie wenn uns das noch nie geglückt ist. Deswegen 1-2 Wochen vorher mentale Probeläufe mit einer 3 in Mathe statt der 5, die wir beim letzten Mal hatten, kann deswegen Wunder bewirken. Und es gibt tatsächlich auch Studien beim Sport, die sagen, dass dieses mentale Training ganz genauso viel bringt wie zumindest das Sportliche. Beim Lernen würde ich sagen, das gehört natürlich unbedingt schon auch nochmal mit dazu. Aber das Gehirn kann einfach nicht unterscheiden, ob eine Situation real ist oder ob sie nur in Gedanken stattfindet. Und dieses Phänomen nutzen wir damit aus. Und deswegen kann dein Kind mit so einer positiven Planung auch einiges für den Prüfungserfolg tun. Und wenn wir dann auf der einen Seite geschaut haben, dass die Prüfung optimal vorbereitet ist, die wichtige Klassenarbeit in Latein oder in Mathe, wenn wir genau gerechnet haben, wo noch was geht, was noch möglich ist und den Lehrern auch signalisiert haben, dass wir uns verbessern wollen, beziehungsweise natürlich unsere Kinder, dann sollte dem Endspurt auch nichts im Wege stehen und vielleicht erlebt auch ihr dann ein Pfingstwunder, an das ihr schon gar nicht mehr geglaubt habt. In dieser Folge haben wir uns angeguckt, was ihr noch tun könnt, wenn dieses Schuljahr spitz auf Knopf steht, wenn eine 5er im Zeugnis stehen und ihr die Versetzung retten wollt, welche 7 Schritte für die Prüfungsvorbereitung ganz super wichtig sind und was außer einer perfekt vorbereitenden Prüfung noch für euch wichtig ist. Mehr Tipps dazu gibt's im Buch Raus aus dem Schulchaos bei Amazon oder auf meiner Website.